An einem Samstag hat er bei seiner Mutter zu Mittag gegessen. Er wollte dann irgendwie mal raus. Es gibt sozusagen das letzte Lebenszeichen, ist eine Abhebung an einem Geldautomaten, wo er mit der Karte seiner Großmutter, die da Geburtstag hatte, irgendwie Geld abgehoben hat. Da er sich am Abend nicht und am nächsten Tag auch nicht bei seinen Eltern, bei seiner Mutter gemeldet hat und das normalerweise tut, weil er halt noch bei seiner Mutter wohnte, haben die Eltern bereits versucht, am nächsten Morgen Vermisstenanzeige zu stellen. Sie haben auch versucht, darauf hinzuweisen, dass ihr Sohn eben mit entsprechenden Chipkarten zu tun hat, dass er auch weit über Berlin dafür bekannt sei. Allerdings wurde sozusagen der Versuch, Vermisstenanzeige zu stellen, erstmal verschiedentlich zurückgewiesen. Das liegt an der sogenannten 48-Stunden-Regel. Das heißt eben, dass ein volljähriger Mensch erst dann als vermisst gemeldet werden kann, wenn 48 Stunden verstrichen sind oder wenn es dringende Anhaltspunkte für eine Straftat gibt, die eben die Polizisten hier nicht anerkennen wollten. Am Montag, dem 19. Oktober, haben sie es geschafft, dann entsprechend bei der dritten Polizeiwache eine Vermisstenanzeige zu stellen und auch eine Anzeige wegen Verdachts auf Geiselnahme. Wir gingen sozusagen damals noch von einer Entführung oder irgendwas aus. Wir wussten halt nur, er ist weg und wir konnten uns nicht vorstellen, dass den jemand umbringt, weil dazu war er von seinen Fähigkeiten doch ein bisschen zu genial veranlagt, wenn auch seine technischen Fähigkeiten sich nicht unbedingt kompatibel mit seinen sozialen Fähigkeiten verhielten. Also klar, er war eben technisch interessiert und schon ein Vollblutfreak. Na gut, am Montag haben sie es geschafft, Vermisstenanzeige zu stellen. Ich selbst war dann mit einem anderen aus dem CCC am Montagabend in seiner mütterlichen Wohnung, wo wir zwei Herren von der Polizei versucht haben zu erklären, was er gemacht hat, in welchem möglichen Spannungsfeld er sich auch befunden hat, eben in der Hoffnung, dass nicht die Abteilung vermisste Hunde den Fall übernimmt, sondern dass man hier tatsächlich von der Straftat ausgeht und entsprechendes erwirkt, zum Beispiel ihn zu suchen oder mögliche Spuren, eben wie seine Mobiltelefonverbindungsdaten, die Einbuchdaten und Ähnliches auszuwerten. Was passiert ist, ist, dass am nächsten Morgen erstmal eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat in genau der Wohnung seiner Mutter und damit auch seiner. Es war kurzfristig ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Man hatte so pauschal den Verdacht, dass ja, irgendwie das klang ja alles so kriminell und er war ja auch sozusagen vorbestraft. Entsprechend hat man, obwohl dann natürlich elterlicher Protest erfolgte, seine Computer beschlagnahmt. Zwei Computer mit insgesamt drei Festplatten und einen Laptop, die im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen. Wir als CCC haben dann versucht, über den Anwalt mit der Staatsanwaltschaft sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch Kontakt aufzunehmen. Ich habe dann sozusagen darauf gedrängt, eine Aussage zu machen, die ich dann auch am Donnerstagvormittag machen durfte. Da waren dann schon Leute der Mordkommission dabei. Und die 15 Seiten haben sozusagen da geführt, dass es dann erstmal ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Straftaten zu Ungunsten des Lebens von eben Tron oder Boris F. Gegeben hat. Am Donnerstag, diesem 22. Oktober, ist dann allerdings nachmittags schon die Leiche gefunden worden, an einem Wald hängend, in einem, kann sagen, ja, Leicht- oder Außenbezirk oder, naja, in einem Berliner Waldstück sozusagen. Es gibt bereits hier, fängt das Ganze so ein bisschen an, merkwürdig zu werden. Wir haben beispielsweise vor kurzem eine Stellungnahme der Senatsverwaltung für Justiz, dem Pressereferat gegenüber einem Journalisten bekommen, die wörtlich lautet, der Leichnam ist abgehängt worden, weil bereits zum Auffindezeitpunkt keinerlei Anhaltspunkte vorlagen, die gegen einen frei verantwortlichen Suizid sprachen. Dies entspricht den absolut üblichen Gepflogenheiten. Das bedeutet, die Spuren der Leiche wurden nicht, wie es üblich ist, normalerweise muss ein Gerichtsmediziner anwesend sein, wenn man eine Leiche abhängt, oder zumindest ein Polizist, die Feuerwehr hat ihn sozusagen einfach abgehängt, weil es war ja ein in Anführungszeichen eindeutiger Selbstmord. Ein Mensch hängt an Baum mit Strick, ist ja alles klar. Das heißt, man konnte die Beweismittel vernichten, weil die vernichteten Beweismittel ja klar ergeben haben, dass es ein Selbstmord war. Solche Sätze haben wir sozusagen zu Hunderten. Wir haben im Wesentlichen, was die ganze Auseinandersetzung betrifft, halt zunächst einmal ein Ermittlungsverfahren. Dieses Ermittlungsverfahren geht und ging die ganze Zeit. Es wurde also dann eben im Oktober 98 eröffnet und lief im Wesentlichen Eigentlich nur kann man sagen, bis Ende 1999. Danach ist, könnte man behaupten, nichts passiert. Es ist natürlich ein bisschen was passiert. Allerdings ging das, die Mordkommission, das Landeskriminalamt, im Wesentlichen von einem Selbstmord aus und hat also die ganzen Fragen, die gestellt wurden an etwaige Zeugen, die wir benannt haben, die die Eltern benannt haben, die offensichtlich damit zu tun hatten, gingen immer in die Richtung, ob er Depressionen gehabt hätte, ob er irgendwelche Probleme gehabt hätte und so fort. Es wurden zwar auch Hinweise gegeben, beispielsweise gab es einen Zeugen, der ihn in ein Auto gestiegen sehen hat mit einem ausländischen Kennzeichen. Es gab andere Hinweise. Diese Hinweise wurden zwar aufgenommen, aber denen wurde nicht nachgegangen, weil das Landeskriminalamt halt schlicht fest von der Annahme ausging, der hat sich umgebracht und das werden wir schon herausfinden. Wir haben sozusagen, das heißt, im Wesentlichen das Problem, dass das ist zwar ein Todesermittlungsverfahren, aber es steht ein Mord in dem Sinne nicht fest. Und da ein Mord in dem Sinne nicht feststeht, hängen wir immer ein bisschen zwischen, das Verfahren könnte jetzt eingestellt werden. Und das, was passiert, passiert sowieso nur in der Annahme eines Selbstmords. Das heißt, etwaigen Hinweisen auf Täter oder so wird schlicht nicht nachgegangen. Die werden zwar aufgenommen, in die Akte geschrieben, aber da passiert halt genau nichts. Die Situation versuchen wir natürlich zu ändern. Der zentrale Punkt ist ja erstmal, dass die Polizei, die ermittelt hier, beziehungsweise der Staatsanwalt, der Herr des Verfahrens, Polizisten sind in Ermittlungsverfahren nur sogenannte Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, also formell führt der Staatsanwalt das Verfahren, eben erstmal davon zu überzeugen, dass es hier um einen Mord geht. Da hilft natürlich im Wesentlichen, wäre dazu hilfreich, sich mal die technischen Fakten anzugucken. Da gibt es im Wesentlichen die gravierende Sache. Die Leiche wurde halt an diesem Donnerstag gefunden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung, die immerhin dann noch durchgeführt wurde, also unmittelbare Obduktion am nächsten Vormittag, hat ergeben, dass der Todeszeitpunkt mit höchstens 48, eher 24 oder sogar weniger Stunden vor Auffindung erfolgt ist. Das liegt am sogenannten Fortgang der Vergängnisveränderung. Das ist also die Verwesung, auf gut Deutsch, war diese Leiche relativ frisch, wodurch die Frage auftaucht, wenn er am Donnerstag gefunden wurde und nehmen wir mal an 48 Stunden, dann hieß er am Dienstag, ist er da irgendwie verstorben, hingehängt worden, dann hieße das ja, dass er irgendwo zwischen Samstag und Dienstag gewesen sein muss. Da gibt es eben genau keine Aussagen. Es hat sich trotz auch Anzeigen in Zeitungen und entsprechenden Sachen da genau niemand gemeldet. Das heißt, da gibt es überhaupt nichts, was darauf hinweist. Hingegen wir mittlerweile Zeugen haben, die genau das Waldstück am Vortag, das liegt hinter so einem Jugendclub, da gibt es Jugendliche, die da teilweise rumspielen. Und wir haben also da Jugendliche gefunden, die ihn auch selbst gefunden haben, die dabei waren, als die Leiche gefunden wurden, die am Vortag auch dort gespielt haben. Das heißt, wir können also für uns zunächst einmal so aus so kleinen Indikatoren sagen, also eigentlich kann er da erst seit Mittwochabend gehangen haben. Zum anderen gibt es eine, im Rahmen dieser gerichtsmedizinischen Obduktion eben, gab es Beschreibungen von seinem Mageninhalt. Dort wurde eben eine bestimmte Ansammlung von Lebensmitteln gefunden, eine Spaghetti-Mahlzeit, die von der Mutter dann, als sie ihre ersten Hemmungen überwunden hatte und sich das auch mal durchgelesen hat, entsprechend als Mahlzeit des Samstags, des vorangegangenen Samstag identifiziert wurden. Das heißt, um es euch noch mal kurz verständlich zu machen, der Mageninhalt wurde von der Gerichtsmedizin als eben Spaghetti-Mahlzeit höchstens vier Stunden vor Tod eingenommen, diagnostiziert. Die Mutter hat identifiziert, dass diese Mageninhaltsuntersuchung aber eben genau ergeben hat, was er am Samstag, dem 17. Oktober, gegen Mittag gegessen hat. Das heißt, wenn das stimmt, dann wäre der Todeszeitpunkt eben Samstag gegen 17, 18 Uhr und nicht etwa entsprechend am Dienstag oder am Mittwoch. Dazu müssten wir nun aber sozusagen beweisen können, dass der Mageninhalt, den er da eben bei Auffinden gehabt hat und der mittlerweile durch mehrere Untersuchungen wurde also bestätigt, dass es sich höchstens um vier Stunden handeln kann, legen sich eher so auf 3,5 Stunden fest, dass eben diese Spaghetti-Mahlzeit dieselbe vom Samstag ist. Die Spaghetti-Mahlzeit existiert, sie ist tiefgefroren bei der Gerichtsmedizin entsprechend vorhanden und da die Mutter natürlich genau weiß, was sie gekocht hat, haben wir halt gesagt, möchten wir eine entsprechende Vergleichsuntersuchung durchführen lassen. Die Mutter würde also, ohne dass sie das, was dort tiefgefroren vorhanden ist, manipulieren kann, sollte sie einfach nochmal das kochen, was sie am Samstag gekocht hat, dann liefern wir das ein, dann soll das miteinander verglichen werden. Und wenn das dasselbe ist, dann kann man relativ eindeutig sagen, dass er am Samstag gestorben ist. Wenn er allerdings am Samstag gestorben ist, jetzt alle anderen Spuren, das heißt die Spuren der Würgemale, der entsprechenden Drückmerkmale und was man nicht alles an der Leiche so für Dinge hat, mal ganz außen vor gelassen, hieße das, wenn er am Samstag gestorben ist und die Leiche aber höchstens 24 bis 48 Stunden in diesem Fortgang der Vergänge, sprich in der Verwesung ist, hieße das, dass die Leiche auf irgendeine Art und Weise gefroren, tiefgefroren gewesen sein muss. Das heißt, der frische Zustand der Leiche würde zwingend erforderlich machen, dass zwischen Samstag 17 Uhr, vermeintlicher Todeszeitpunkt, und sagen wir mal Mittwochabend 18 oder 20 Uhr, sozusagen Aufwindezeitpunkt, dass hier eine professionelle Tiefkühlung gefunden hat. Das allerdings wäre ein Vorgang, den er nicht selbst gemacht haben könnte. Also man kann sich schlecht selbst umbringen und dann einfrieren und dann wieder dahin hängen. Also selbst umbringen kann man sich sehr wohl, aber selbst wenn er sich am Samstag selbst umgebracht hätte und dann, also durch was auch immer, und dann tiefgefroren am Mittwoch dahin gehangt wurde, dann können wir von einem Fremdeinfluss reden und dann können wir das auch einen Mord nennen. Und dann haben wir sozusagen einen anderen Status des Ermittlungsverfahrens, dann können die Hinweise, die da vorliegen, die auf entsprechende Täterhinweise nicht mehr ignoriert werden. Nun gut, diese Untersuchung haben wir in einem längeren Schrieb. Wir haben also die uns vorliegende Akteneinsicht bereits im Jahr 1999 sehr lange und ausführlich analysiert. Wir haben einen insgesamt, ich glaube, 11- oder 15-seitigen Brief über den Anwalt an die Staatsanwaltschaft im November 1999 geschrieben. Der teilt sich im Wesentlichen in drei Punkte auf. Der erste Punkt ist eben, warum es schlicht aus technischen Gründen gar kein Selbstmord sein kann. Zweitens war dann die Ansammlung der Punkte, die sich in den Ermittlungen bereits fanden, denen aber nicht nachgegangen wurde, weil die Polizei eben strikt von einem Selbstmord ausgegangen ist. Und der dritte Punkt dann Hinweise, die wir aus eigenen, sagen wir mal, Ermittlungen haben und denen wir eben auch ebenfalls anregen würden, nachzugehen. Im November 1999 ist da nichts passiert, im Dezember auch nicht. Wir haben immer wieder beim Staatsanwalt nachgefragt, ob er sich nicht zumindest den ersten Teil unseres Schriebs mal durchlesen möchte und entsprechend die Untersuchung durchführen möchte. Es ist im Dezember nichts passiert. Im Januar hat er dann nach einigen Drängen unseren Brief an die Gerichtsmedizin weitergeleitet zur Prüfung der Plausibilität dieser technischen Darstellung. Die Gerichtsmedizin hat relativ umgehend geantwortet. Ich kann das hier, wie gesagt, aus juristischen Gründen alles nur sinngemäß wiedergeben. Abgesehen davon, dass sie bestätigt hat, dass eine solche Untersuchung möglich ist und Sinn macht, hat sie auch noch darauf hingewiesen, dass verschiedene Darstellungen in der Obduktion unpräzise seien, weil sie nicht von den Gerichtsmedizinern, sondern von einem anwesenden Kriminalbeamten teilweise geschrieben wurden. Also die Gerichtsmedizin hat deutlich gemacht, dass sie ebenfalls es für sinnvoll hält, hier eben weitergehende Untersuchungen zu machen. Diese Stellungnahme lag der Staatsanwaltschaft ebenfalls im Januar des Jahres 2000 vor. Wir haben dann im Februar mehrmals nachgefragt, weil es geht hier um 4 Seiten, die die Gerichtsmedizin an den Staatsanwalt geschrieben hat, wann der Herr Staatsanwalt dann doch bitte mal diese 4 Seiten legen möge. Wir haben im März mehrfach nachgefragt, schriftlich. Wir haben im April nachgefragt. Wir haben im Mai nochmal nachgefragt, immer schriftlich. Es kam immer keine Antwort. Im Mai hatten wir Glück, und zwar, weil der Staatsanwalt, der den Fall eigentlich betraut, der Herr Bauer, offenbar im Urlaub war und seine Vertretung einen unserer Schriebe in die Hand bekommen und dann einfach kurzfristig darauf geschrieben hat, ja, Untersuchung durchführen, Ergebnis bitte in 4 Wochen. Als allerdings der Herr Staatsanwalt Bauer dann aus dem Urlaub zurückkam, wurde das dann wiederum verzögert. Insofern, als dass zunächst einmal dann das Landeskriminalamt damit beauftragt wurde, etwaige gerichtsmedizinische Institute, die Untersuchung durchführen könnten, anzurufen und zu fragen, ob das dann überhaupt geht, ob man einen tiefgefrorenen Mageninhalt mit einem zweiten tiefgefrorenen, also mit sozusagen mit einer Mahlzeit, vergleichen kann. Da, das haben wir mittlerweile durch die Akteneinsicht herausgefunden, da die Beamten allerdings entweder das nicht verstanden haben oder gezielt falsch gefragt haben. Also die haben dann wiederum die gerichtsmedizinischen Institute gefragt, ob man aufgrund eines Mageninhalts, eines tiefgefrorenen Vorliegenden, einen Todeszeitpunkt feststellen kann, was relativer Unsinn ist. Wurde das verneint, dann wurden sie, also weil sie, wir wissen leider nicht, was sie gefragt haben. Da steht immer nur, Landeskriminalamt hat die PTU, die beispielsweise polizeitechnische Untersuchungen, angerufen und gefragt, ob die angeregte Untersuchung durchgeführt werden könnte. Wir haben keine Ahnung, was sie die gefragt haben. Wir wissen nur, die Institute haben jeweils gesagt, nein, das geht nicht. Diese Antworten kosteten jedes Mal Geld. Das ist auch bemerkenswert, aber gut. Das heißt, letztendlich war dann da nichts zu machen. Wir haben dann wiederum im August mussten wir den Anwalt wechseln, weil unser anderer Anwalt, der den Fall bis dahin betraut hatte, unserem Drängen danach jetzt mal Druck auf den Staatsanwalt auszuüben und doch bitte schön vielleicht auch mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Staatsanwalt, eine Vorlage beim entsprechend beaufsichtigten Oberstaatsanwalt und so fort durchzuführen, nicht nachgegeben hat. Er hat dann nach einigen Nachfragen irgendwann uns darauf hingewiesen oder das zugegeben oder wie man das auch formuliert, dass er noch ein anderes Ermittlungsverfahren hat, wo er jemand verteidigt und hier ein bisschen auf wohlwollende Kommunikation mit eben diesem Staatsanwalt angewiesen ist, was offenbar ein übliches Problem ist, dass man also, dass Anwälte sich mit Staatsanwälten ungern verkrachen, weil man dann in anderen Fällen eben dadurch Nachteile hat. Nun gut, wir haben also den Anwalt gewechselt im August. Wir haben dann im August wiederum dieses Drängen nach der Untersuchung und so weiter und so fort betrieben. Ja, mit bislang erstmal nur dem Ergebnis, dass wir die Akteneinsicht haben, dass eben da sehr unpräzise gefragt wurde. Wir haben dann selbst entsprechende gerichtsmedizinische Institute und ähnliche angerufen. Wir haben mittlerweile mehrere Institute gefunden, die uns auch teilweise schriftlich bestätigt haben, dass das möglich ist. Das ist jetzt relativ jüngste Vergangenheit und haben also jetzt sehr verbindlich mit Fristsetzung dem Staatsanwalt kommuniziert, dass jetzt diese Untersuchung durchzuführen ist. Das, was da sozusagen bei rauskommt, ist natürlich eine Verzögerungsstrategie, könnte man das nennen. Oder nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwann diese Untersuchung und wir haben das Ergebnis, dass es derselbe Mageninhalt war. Wir haben dadurch das Ergebnis, dass es kein Selbstmord gewesen sein kann. Wir haben dadurch das Ergebnis, dass hier ein Mord versteht. Dann liegt alles, was an Zeugenaussagen vorliegt, 2 Jahre und teilweise länger zurück. Und das menschliche Gedächtnis wird nicht unbedingt besser nach 2 Jahren. Wir haben auch einige Zeugen, die gar nichts mehr sagen wollten, warum auch immer. Aber die Chancen, sozusagen hier nochmal was herauszufinden, werden natürlich von Tag zu Tag nicht besser. Das ist jetzt sozusagen der eine Handlungsstrang. Ja, dann haben wir noch einen anderen Handlungsstrang, der ist vielleicht ein bisschen mehr bei der Materie dieses Kongresses, nämlich die Geschichte der beschlagnahmten Computer. Es wurden ja am Dienstag, dem 20. Oktober, im Rahmen eben der Hausdurchsuchung in einem Eilverfahren eröffnetes Ermittlungsverfahren eben wegen Verdacht auf Computerstraftaten beschlagnahmten Computer und haben relativ umgehend, nachdem die Leiche gefunden wurde, das heißt noch am Freitag, dem entsprechend hier 23. Oktober 1998, auf die Herausgabe der beschlagnahmten Computer gedrängt. Dabei hilfreich war ein gefundener Paragraph, der besagt, dass man gegen Tote nicht ermitteln kann. Und da wir ja eindeutigen Toten hatten und das Ermittlungsverfahren gegen ihn lief, haben wir eben gesagt, her mit den Dingern, damit wir eben entsprechend da mal reingucken können, ob sich da irgendwelche Hinweise finden. Es wurde dann zunächst mit der Begründung, dass die Ermittlungen oder dass die Computer zwar prinzipiell im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens korrekterweise jetzt zurückzugeben seien, aber eine Folgebeschlagnahme gegen sogenannte ehemalige Mitbeschuldigte des Verstorbenen eröffnet seien und entsprechend eben die Folgebeschlagnahme heißt, dass man die uns nicht geben kann. Dann haben wir versucht herauszufinden, wer diese ehemaligen Mitbeschuldigten des Verstorbenen sind. Dann hieß es, dass ein Ermittlungsverfahren gegen, ich nenne jetzt den Namen nicht, gegen seinen Vater eröffnet sei und dass eben in einem Ermittlungsverfahren gegen seinen Vater entsprechend, der Mann ist übrigens gelernter Schafhirte und hat in Berlin ein Reisebüro, die eben Ermittlungen noch andauern. Dann haben wir versucht, wiederum mit einem neuer anwaltlicher Vollmacht und so fort, versucht, das Aktenzeichen herauszufinden, was dem Vater dann vorgeworfen wird. Dann gab es, das dauert dann immer so 4 bis 6 Wochen, bis man eine Antwort bekommt, den Hinweis, dass es kein Ermittlungsverfahren gegen ihn gibt und entsprechend auch kein Aktenzeichen. Dann haben wir wiederum gefragt, gegen wen der nun ermittelt wird oder die Computer sind. Dann gab es irgendwann einen Namen. Es gab auch ein Ermittlungsverfahren, ein ehemaliger, ich sage jetzt mal, Bekannter des Verstorbenen. Dem wurde also Computerstraftaten vorgeworfen. Gegen den wurden die Dinger dann entsprechend halt ausgewertet. Auch dieses Ermittlungsverfahren ist dann irgendwann beendet gewesen. Wir haben ja auch immer wieder darauf gedrängt, dass man uns die Computer zurückgibt. Wir haben leider etwas unpräzise in der Tat darauf gedrängt. Das hat der Anwalt sozusagen verkackt. Der hat halt immer gesagt, wir wollen die Computer wieder haben. Irgendwann haben wir dann die Computer bekommen, allerdings ohne die Festplatten. Ja, das sind alles so Dinge, aus denen man natürlich auch lernt. Mittlerweile sind wir da präziser geworden, aber erstmal denkt man natürlich, das ist eine Selbstverständlichkeit. Diese Computer wurden dann also zurückgegeben. Dann haben wir natürlich wiederum darauf gedrängt, dass nun die Festplatten oder doch zumindest uns Kopien der Festplatten ausgehändigt werden, weil man die Daten ja nun auch in Kopie auswerten kann. Irgendwann wurde dann eine Festplatte dem Vater, das war dieses Jahr, Mitte dieses Jahres, dem Vater ausgehändigt, was uns ein bisschen verwunderte, weil eigentlich ging es um 3 Festplatten. Dann haben wir wiederum nachgefragt und dann taucht auf einmal jetzt die Behauptung auf, dass alle 3 Festplatten herausgegeben worden seien. Wir waren nun schon misstrauisch genug, wir haben uns jeden Scheiß da quittieren lassen. Das heißt, es ist eindeutig, dass nur eine Festplatte herausgegeben werden und 2 nach wie vor zurückgehalten werden, deren Existenz jetzt allerdings gerade negiert wird. Das heißt, auch hier haben wir sozusagen eine laufende Front, die überhaupt keinen Spaß macht und wo einfach klar wird, ja, hier passiert nicht wirklich was. Und wenn was passiert, dann dient es dazu, hier ja, uns daran zu hindern, doch wenigstens die Sachen auszuwerten, die sich noch auswerten lassen. Ja, damit bin ich sozusagen ja, am Ende. Das heißt, das Ermittlungsverfahren läuft. Wir werden selbstverständlich nicht locker geben. Ich denke, es gibt jetzt eine gewisse Chance, dass die Untersuchung durchgeführt wird. Es gibt auch eine gewisse Chance, dass wir den Fall nochmal an die Öffentlichkeit zerren, auch wenn es, wie gesagt, bei entsprechender Akteneinsicht bei einem laufenden Ermittlungsverfahren sehr schwierig ist. Es wäre sozusagen für uns jetzt gerade einfacher, wenn die das Ermittlungsverfahren formell beenden würden, dann könnten wir wenigstens den Vorgang so skandalös, wie er ist, öffentlich machen mit den entsprechenden Fakten. Auf der anderen Seite wäre es dann schwierig, entsprechend da eine Wiedereröffnung durchzuführen. Wir haben auch schon überlegt, diese Untersuchung in Eigenregie durchzuführen. Das wurde uns aber verschiedentlich abgeraten, weil eine selbstbeauftragte Untersuchung wohl nicht den gerichtlichen Anerkennungswert hat wie eine von der Staatsanwaltschaft beauftragte Untersuchung. Das liegt so ein bisschen auf der Hand. Ja, das ist alles nicht toll. Das ist alles nicht besonders aufschlussreich. Ich denke, ihr habt Verständnis, dass ich jetzt über sozusagen das israelische Unternehmen, das ihn anwerben wollte, das im britischen Besitz eines gewissen Herrn Murdoch sich befindet, nicht so besonders viel hier verkläre. Wenn es ein Mord war, muss ich natürlich auch davon ausgehen, dass entsprechende Vertreter der Unternehmen oder der Institutionen oder derjenigen Stellen, die zu seinem Ableben geführt haben, hier im Raum sitzen und sehr gut zuhören. Ja, und ich bin jetzt im Zweifelsfall mit dem großen Fragezeichen, was machen wir jetzt, offen für eure entsprechenden Eingaben. Vielleicht da hinten war die Hand. Ja, kannst du ein bisschen lauter oder möglicherweise sogar das?
Das letzte Mal war die Auseinandersetzung noch ein bisschen überschattet mit dem Ruf von Robert Brüller. Könntest du da vielleicht
noch kurz? Ich kann dazu was sagen, auch wenn ich mich da aus juristischen Gründen etwas knapp halten muss. Ich meine, Burkhard Schröder hat ein Buch geschrieben, ohne entsprechend die Aktenlage zu kennen, ohne Tron jemals gekannt zu haben, ohne mit seinen engsten Freunden gesprochen zu haben. Nicht mal mit seinen Eltern hat er gesprochen. Es gab genau ein Treffen und dann hat er sich, obwohl die Eltern ihm gar kein Material und nichts gesagt haben, hat er sich sehr ausführlich dafür bedankt, wie ausführlich sie ihm doch Rede und Antwort gestehen hätten. Also die Eltern sind gehörig sauer auf ihn, aber gut. ich kann über Burkhard Schröder nur so viel sagen, dass ich seine Motivation nicht kenne, nicht nachvollziehen kann, sein Buch für extrem unpräzise halte und vor allem eben in Unkenntnis von dem, was eigentlich passiert. Und ich finde es moralisch nicht besonders ehrenwert, aber das ist sehr subjektiv, ein Buch zu schreiben, das einen Selbstmord suggeriert, obwohl ein Ermittlungsverfahren läuft und obwohl da in der Tat viel mehr Fragen als Antworten im Moment sind. Da soll sich aber jeder selbst sein Bild zu bilden. Also ich habe irgendwann entschlossen, dass es mir meine Energie nicht wert ist, mich mit dem Mann lange auseinanderzusetzen, angesichts der Ernsthaftigkeit des Falles.
Ja. Gibt es denn nicht eine Instanz über dem Staatsanwalt, also bei dem man sich beschweren kann über diesen Staatsanwalt oder so?
Ja, es gibt in der Tat einen Oberstaatsanwalt, der jetzt auch von uns bereits zum zweiten Mal entsprechend den Vorgang sozusagen zur Überprüfung auf den Tisch bekommen hat. Das Problem, was man insgesamt hat, so zumindest die verschiedenen anwaltlichen Konsultationen, ist, dass innerhalb von so einer Staatsanwalt auch ein gewisses Solidaritätsprinzip gilt. Das heißt, man hat im Zweifelsfall dadurch, dass man sich da beschwert, eher die ganze Staatsanwalt gegen sich, weil ein Staatsanwalt dem anderen auch nicht unbedingt die Augen aushackt, als dass das dazu führt, dass man jetzt tatsächlich einen hat, der sich engagieren möchte und die Versäumnisse des anderen Kollegen aufdecken möchte. Das heißt, es gibt in dem Sinne da keine unabhängige dritte Staatsanwaltschaft, sondern das verläuft eben alles innerhalb einer Staatsanwalt, wo eine bestimmte Staatsanwaltsmenge mit einem Oberstaatsanwalt agiert. Es gibt keine höhere Instanz über der Staatsanwaltschaft in dem Sinne. Also zumindest, wir haben letztes Mal den Anwalt da gehabt zu genau der Frage und der konnte uns da leider auch nichts zu sagen.
Ist es denn so, dass es irgendeine Deadline gibt, ab wann das Ermittlungsverfahren eingestellt werden muss? Also irgendeine Frist in Zeitform oder sonst also
da es im Zweifelsfall hier um Mord geht und Mord nicht verjährt, gibt es diese Frist nicht. Wir haben diese Frage ebenfalls lang und breit diskutiert. Es macht aber den Eindruck, dass man ein Ermittlungsverfahren auch aufrechterhalten kann, wenn da sozusagen nichts passiert. Da wird dann halt einmal im Jahr pro forma der Aktendeckel angehoben, eine kleine Notiz gemacht, dass man noch dieses oder jenes überprüfen müsste. Und damit ist das ein in Anführungszeichen laufendes Ermittlungsverfahren, auch wenn es de facto intern längst verstorben ist. Hier vorne. Hier vorne.
Ja. Ja, gab es jetzt eine formelle Dienstaufsichtsbeschwerde?
Das kann ich jetzt gerade. Mag die Mutter dazu gerade mal? Mag sie nicht. Es gab eine Androhung. Wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt gerade eine. Ich habe sie aber noch nicht vorliegen. Also weil das Problem ist, wir haben dann irgendwann halt entschlossen, okay, wenn der Staatsanwalt partout nicht will, dann müssen wir da diesen Schritt wählen, auch wenn er möglicherweise uns eher in eine unkooperative oder noch unkooperativere Haltung bringt.
Ja, es ist ja nicht so, dass die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft immer so ein Verfahren leiten muss. Eigentlich, rein theoretisch kann ja jede Staatsanwalt ein Verfahren, egal wo das Verbrechen stattgefunden hat, leiten. Gibt es da keine Möglichkeit, ein zweites Verfahren zu eröffnen?
Also nach meiner Kenntnisnahme nicht. Bei Mord ist der sozusagen der Auffindeort der Leiche wohl maßgeblich für die Frage, wo das Ermittlungsverfahren geführt wird, wenn es nicht gravierende Hinweise darauf gibt, dass der Mord woanders geschehen ist. Und die haben wir natürlich nicht.
Ist dann eigentlich offiziell irgendwo anerkannt, dass ein Mordverdacht besteht oder wird wegen Mord ermittelt oder wird von der Staatsanwaltschaft in Erwägung gezogen, dass ein Mord stattgefunden hat oder wie ist das?
Ich bin kein Jurist. Ich kann euch sagen, das Ding heißt offiziell Todessache, Name des Verstorbenen, läuft bei 1KAP, das heißt Kapitalverbrechen 1, das heißt, es läuft bei der für Mord zuständigen Staatsanwaltschaft und auch bei der für Mord zuständigen Mordkommission heißt das Ding deswegen ja auch. Allerdings ist der Inhalt des Verfahrens, geht halt im Moment, also in diesem Inhalt sozusagen haben wir ja noch keine Anerkenntnis des Mordes, sondern wir haben die Annahme eines Selbstmordes. Also jetzt, das ist aber das, was man da sozusagen herausliest. Ne? Formell kann ich die Frage nicht beantworten, aber eine Todessache liest sich für mich schon so wie im Grunde genommen ein Ermittlungsverfahren wegen Aufklärung eines Todes. Klar haben wir verschiedentlich den Mordverdacht geäußert, wir haben auch da alle möglichen Indikatoren für, aber also das ist ja das ganze Dilemma, wenn du so willst. Ja.
Eine kurze Frage. Mir scheint das ein bisschen suspekt, wenn ich alles, was ich jetzt gehört habe, zusammenreime, dann steigt in mir der Verdacht auf, dass irgendwer hier den Finger auf den Aktendeckel hält. Ist so etwas zu kühn oder kannst du dazu Stellung nehmen?
Nein, ich gehe davon ja auch aus. Also das, was sozusagen für uns die Sache auch ein bisschen extrem absurd macht, ist, wir haben uns dann irgendwann überlegt, wir müssen Druck auf die Staatsanwaltschaft ausüben. Wir haben dann eine Odyssee durch verschiedene größere Verlage gemacht und schließlich jemand gefunden, der sich scheinbar dem Fall angenommen hat. Ich bin gebeten worden, da sozusagen keinen Namen zu nennen. Wir haben jedenfalls einen sehr großen Verlag ein bisschen eingeweiht in das, was da läuft, und ihn gebeten, doch mal offiziell herauszusuchen, was denn da der Status ist. Das heißt, der offizielle Weg läuft dann über die Pressestelle der Justizverwaltung, weil auch beispielsweise Burkhard Schröder, die auch CCC verschiedentlich behauptet hat, dass nach Aussage der Justizpressestelle eben das Ermittlungsverfahren eingestellt worden sei, was dann auf schriftlichem Wege immer wieder verneint wurde. Wir haben jetzt, obwohl uns gegenüber, also uns im Sinne von den Eltern gegenüber, ich bin da sozusagen offiziell Anwaltsgehilfe oder sowas ähnliches, damit ich den Kram lesen darf, ist immer wieder gesagt worden, ja, man würde sich eben um diese Untersuchung kümmern und so fort. Gegenüber diesem entsprechenden, gegen diesen Verlag ist wiederum jetzt gerade jüngst geschrieben worden, Entschuldigung, hier habe ich das, dass das Ermittlungsverfahren, und das kann ich zitieren, die Ermittlungen dauerten bis Ende Juli 2000 an. Unmittelbar zuvor sind entgegen den dortigen Behauptungen auf Anregung des Rechtsbeistandes der Hinterbliebenen noch Zeugen vernommen worden. Das waren in diesem Fall die Jungen, die also in unmittelbar, die zu diesem Jugendclub gehören, der unmittelbar vor dem Waldstück ist. Nach endgültigem Abschluss der Ermittlungen, die die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Akteneinsichten einschließt, wird die Staatsanwaltschaft eine verfahrensabschließende Entscheidung treffen. Das heißt, hier wird so getan, als wird das eingestellt. Uns gegenüber wird behauptet, man würde durchaus diese Untersuchung noch machen. Also hier haben wir jetzt auch erstmal tatsächliche Begründung, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Staatsanwalt einzulegen, weil derartige Aussagen der Justizpressestelle mit ihm abgestimmt sein müssen als Herr des Verfahrens. Also er ist eigentlich derjenige, der auskunftspflichtig ist, aber er muss nicht mit Journalisten reden, das muss nur die Justizpressestelle.
Wie sehen denn die Möglichkeiten aus, den Fall über die Öffentlichkeit irgendwie nochmal zum Aufrollen zu bringen hier?
Ja, das ist ja sozusagen das, was ich meine, der Grund, warum ich hier sozusagen euch da nochmal ins Bild setze, ist natürlich zum einen, um klarzumachen, dass wir das jetzt nicht einfach versanden lassen, zum anderen, um ein Stück weit genau das zu tun. Das Problem, was ich habe, ist halt, ihr merkt ja selber, ich kann euch hier nur relativ vom Inhalt her halt berichten, was da passiert. Es würde mir sehr viel mehr Freude machen, hier Aktenauszüge auf den Overhead-Projektor zu legen und euch das sozusagen selbst erfahren zu lassen. Das, wie gesagt, kann ich im Moment nicht. Wir werden jetzt mit diesem großen Verlag wohl da versuchen, einen entsprechenden öffentlichkeitswirksamere Berichterstattung nochmal zu erwirken. Da bin ich auch relativ zuversichtlich, um da eben ein bisschen Druck auszuüben. Im Wesentlichen kann ich die Akten aber erst ins Netz stellen, wenn der Aktendeckel formell geschlossen ist. Und das ist natürlich eine beschissene Situation, sage ich mal, weil normalerweise ja genau das der richtige Weg wäre.
Ja. Ist mir jetzt so spontan gekommen, was passiert, wenn die Akten trotzdem im Netz aufscheinen?
Ja, das haben wir durchaus debattiert. Das Problem besteht so ein bisschen, dass die Akten sich formell juristisch gesehen nur beim Anwalt befinden und die Eltern dürfen die wohl auch haben, dass allerdings dann entsprechend die Eltern sich eben einem Ermittlungsverfahren aussetzen würden, wegen, was, 354 oder 356d oder irgendwie so
heißt
der.
Womit ist das bedroht? Mit Haft oder mit Geld?
Bis zu einem Jahr Haft. Und da haben Sie natürlich nicht so unmittelbare Lust drauf. Also ich sag mal so, irgendwann werden wir natürlich die Geduld verlieren und dann keine Ahnung, was dann passiert, ob dann der Anwalt irgendwie die Akten irgendwo aus Versehen liegen lässt oder da kann ich jetzt nur drüber spekulieren. Natürlich suchen wir da nach entsprechenden Wegen, aber ich kann dir sagen, wir haben die Frage lange diskutiert und das Problem, was wir ja auch ein bisschen haben, ist, dass wir auf der einen Seite natürlich den Druck erzeugen möchten, damit hier ein Mord anerkannt wird und damit tatsächlich ermittelt wird. Auf der anderen Seite möchten wir nicht die Ermittlungen dadurch von vornherein verunmöglichen, dass wir gleich alle Zeugenaussagen ins Netz stellen und es damit unmöglich machen, die Täter überhaupt noch ansatzweise ausfindig zu machen, weil sie exakt wissen, was da drinnen steht. Und das ist ja ein bisschen zweifelhaft. Gut.
Ja. Was könnten denn mögliche Gründe sein, wenn jemand die Finger auf dem Aktendeckel hätte? Also wer könnte Interesse daran haben und was könnten die Gründe sein? Könnten die vom Staat kommen, aus der Industrie, aus der Bevölkerung oder kriminellen Organisationen?
Also was relativ unstrittig ist und aus der Aktenlage auch hervorgeht, ist, dass ein, wie gesagt, israelisches Unternehmen, man beachte historische Empfindlichkeit möglicherweise, dessen kaufmännischer Sitz in London ist, dessen Sicherheitsbeauftragter, der auch eine Aussage gemacht hat, der ehemalige Vizepräsident von Scotland Yard ist, der selbstverständlich überhaupt keine Beziehung zu deutschen Behörden sonstiger Art unterhält, hier sozusagen versucht hat, ihm ein Arbeitsplatzangebot wahlweise in Israel, Südafrika, Amerika oder da gab es noch ein drittes Land, viertes England anzubieten. Auf dieses Angebot ist er eine Woche vor seinem Ableben, Verschwinden, wie wir es auch immer nennen, sozusagen, also hat er negativ darauf reagiert, hat gesagt, dass er das nicht machen möchte. Hier wäre ein möglicher Zusammenhang, es gibt vielleicht auch einen möglichen Zusammenhang mit Vorgängen innerhalb der Pay-TV-Piratenszene, wo also verschiedene Softwareelemente zur Dekryptierung von durch das Edetto-Modul der D-Box verschlüsselten Datenströmen möglichen eben Geschäfte, die durch seinen Umgang mit Informationen, also er hat im Wesentlichen den Kram, den er gemacht hat, immer relativ umgehend allen möglichen Leuten zur Verfügung gestellt und nicht nur denjenigen, die damit Geld machen können. Also es gibt da verschiedene Theorien, was aber im Wesentlichen, ich meine, worauf zielt deine Frage ab? Warum will die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln? Vielleicht will sie mittlerweile einfach nur deswegen nicht ermitteln, weil es ihnen peinlich ist. Keine Ahnung. Vielleicht versteift man sich jetzt einfach drauf, sagt Augen zu und durch, weil man sonst anerkennen müsste, dass man hier einen Mord verkackt hat. Es gibt ein Buch, das ich euch in dem Zusammenhang empfehlen kann, von Sabine Rückert, Tote haben keine Lobby. über den Umgang mit Todesermittlungsverfahren in Deutschland und so weiter und so fort. Und der Vergleich zu anderen Ländern, die auch so ihre Thesen da hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, was er technisch gemacht hat und die Leute, mit denen er sich eingelassen hat, dass das also ja da Zusammenhänge staatlicher Natur gibt. Peng. So viel mehr möchte ich da nicht zu sagen. Weil da fangen wir jetzt an zu spekulieren und wir wollen ja eigentlich nur, dass hier ein Mord aufgeklärt wird und eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe als Hacker-Szene oder als normale Bürger eines Landes, einen Mord aufzuklären, wenn einer von uns umgebracht wird, sondern dazu haben wir staatliche Institutionen. Ob ich die jetzt für sinnvoll halte oder nicht, sei mal dahingestellt, aber selbstverständlich habe ich irgendwann auch ein Überlebensinteresse und unterhalte mich nicht mit jedem, den ich hier verdächtige, einen Mord begangen zu haben. Da bitte ich schlicht um Verständnis drum. Ja, meine gut, wir können die Veranstaltung sozusagen damit im Zweifelsfall auch beschließen. Ich habe ja von vornherein gesagt, ich habe hier mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Ihr werdet sicherlich über entsprechend Web-Datenschleuder oder Mailinglisten vom weiteren Verlauf erfahren, so wie es da sozusagen Berichtenswertes gibt. Wer da jetzt sozusagen noch Hinweise hat oder Ideen hat, kann natürlich jetzt gerne noch hier dezentral und ohne Video- und Bildaufzeichnung und Tonaufzeichnung auf mich zukommen. Ja, ansonsten erstmal danke, dass ihr hier wart. Applaus